Alex Berlin am Abend.
Ja, hier ist Alex Berlin am Abend direkt aus dem Studio an der Warschauer Straße. Es ist ein heißer Tag. Ja, ich wurde gerade hier im Studio gefragt, was war das eigentlich gerade hier für ein Song, der hier läuft? Ja, das war Flume, Highest Building, elektronische Musik, Top 10 aus Australien. So elektronische Musik, was fällt mir da gerade ein? Da fällt mir ein der Sender Sunshine Live, ein Radiosender, der jetzt gerade Geburtstag feiert. Es müsste, wenn es 1997 war, dann müsste es jetzt der 25. Geburtstag sein. Ja, gestartet als Lokalsender in Schwetzingen und mittlerweile ja national die Stimme im Radio für elektronische Musik, also mit einem Millionen-Radiopublikum. Das muss man erstmal schaffen und ich glaube, ich habe gehört, Samstag ist irgendwie Jubiläumsparty in Rostock auf einem Schiff etc. Warum ich das jetzt gerade hier erwähne, Schwetzingen, das ist jetzt auch schon ein Bogen, um mich hier von Berlin wegzubewegen, aber ich bleibe nicht bei Schwetzingen, sondern ich bewege mich weiter bis ins spanische Córdoba, denn da weilt gerade, also aus der Umgebung von Schwetzingen, dort beheimatet Wolfgang Ressmann, er ist Vorsitzender des Bundesverbands Bürgermedien, so stimmt es. Und er ist eigentlich Leiter des OKTVs in Ludwigshafen. Momentan befindet er sich aber in Córdoba, wie ich verstanden habe. Herr Ressmann, steht die Leitung nach Córdoba?
Die steht, wunderbar.
Wunderbar. Ja, es ist heute so viel los. Ich kenne Sie als Superkenner der politischen Lage. Ich habe vorher gerade noch mal mitbekommen, es ist jetzt auch EU-Gipfel heute im Abgeordnetenhaus hier bei Alex. Draußen läuft auf der großen Leinwand. Da toben sich auch wieder die Lokalpolitiker aus über, was können wir tun, um der Ukraine zu helfen. Jetzt, ich habe jetzt mitbekommen, Sie sind jetzt nicht in Brüssel, nicht in Berlin, nicht in Ludwigshafen, sondern in Córdoba. Was hat es damit auf sich, dass Sie sich jetzt in der Hitze bei vielleicht über 40 Grad mit Politik in Córdoba beschäftigen?
Ja gut, wir haben hier ein europäisches Projekt gestartet über den Verband, ein Erasmus Plus Projekt über Youth for Media, dieser internationalen Organisation. Und parallel dazu hatten wir heute den ganzen Tag Zoom-Meeting gemeinsam mit Media Dialog und den New Europeans und der Kosminski-Universität in Polen und haben dort auch eine Kampagne gestartet bei Ukrainian Products. Um die ukrainische Ökonomie zu unterstützen, um darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, an diesem Tag, an dem das Europäische Parlament beschlossen hat, mit breiter Mehrheit, dass die Ukraine den Kandidatenstatus, den Beitrittsstatus erhalten soll. Und deswegen kann man das alles mit modernen Techniken kombinieren, auch aus Spanien machen und aus einem europäischen Projekt heraus dann mit Europa zu reden, war wieder ganz toll und zeigt, dass Europa funktioniert.
Ja, ich erinnere mich ja immer noch an ein Gespräch, da hatte ich von Zypern mit Ihnen in Kiew telefoniert am 1.12. und damals hatte ich irgendwie gefragt, da geht es denn bei Media Dialog auch darum, irgendwie Länder vorzubereiten, damit sie EU-Mitgliedstaaten werden. Da hatten Sie damals gesagt, nein, es geht vor allem darum, die Länder darin unterstützen, dass sie eine starke Position gegen die eventuelle Vorherrschaft oder wie man es auch immer ausdrückt, der Sowjetunion aufbauen können, was ja wirklich, wie sich jetzt zeigt, Gunst der Stunde ist. Und damals hatten Sie dann aber auch noch im Nachsatz gesagt, naja, wichtiger wäre da auch mal mit dem Balkan zu verhandeln, damit es dort nicht mal richtig kracht. Und jetzt, ich habe ja mitbekommen, die Balkanleute sind ja wirklich auch enttäuscht, dass man da praktisch von Brüssel jetzt sozusagen wie eine Abfuhr bekommen hat.
Also es geht ja bei der Ukraine im Moment noch nicht darum, dass sie der EU beitritt, sondern dass ein ganz langer Prozess beginnt und Ähnliches muss auch für die Balkanstaaten gelten, dass man ihnen Beitrittsstatus gewährt, Unterstützung und Chancen gibt, diesen vielfältigen Anforderungskatalog, den eine EU-Mitgliedschaft nach sich zieht, in den nächsten Jahren erfüllen zu können, um damit sich an die der EU zu nähern. Dass das Ganze mit der Ukraine jetzt deutlich schneller geht, hängt natürlich mit dem mit der Aggression, mit dem Angriffskrieg von Putin-Russland zusammen. Das signalisiert ja auch nochmal die massive Unterstützung der Europäischen Union für die Ukraine. Aber ein Teil der russischen Aggression findet via Propaganda, Hate Speech, politischer Beeinflussung ja auch auf den Westbalkanländern statt, sodass es da schon Ähnlichkeiten gibt. Und ich hoffe, dass Europa jetzt in der Lage ist, sich auch dort russischen Macht und imperialen Ansprüchen entgegenzustellen.
Also wenn Sie sagen, es ist ein wichtiger Kriegsschauplatz, jetzt nicht nur in der Ukraine, sondern vor allem auch, was virtuell geschieht in den virtuellen Welten. Sie sagten gerade, dass es gibt, Sie haben da eine Möglichkeit, also ein Projekt gestartet jetzt, oder wie man es nimmt, die ukrainische Wirtschaft zu unterstützen. Wie muss man sich das genau vorstellen? Ist das jetzt, wird da Werbung geschaltet auf Facebook gegen Geld, oder wie läuft das?
Nein, es gibt, also unsere polnischen Kollegen haben Plakate und Postkarten gedruckt. Wir werden das über unsere Organisationen, also die New Europeans, werden es europaweit aufgreifen, auch über ihre Pressekontakte. Wir werden es über den Media Dialog natürlich auch in die übrigen Länder, Projektländer transportieren. Wir konnten heute, war auch wieder Lina Kusch zugeschaltet, die erste Sekretärin des ukrainischen Journalistenverbandes, diesmal allerdings nicht aus Kiew, sondern aus Straßburg, wo sie heute Konsultationen im Europarat führte an diesem Datum. Und ich glaube, wir haben genügend Kanäle für so eine Kampagne auf die entsprechende Öffentlichkeit zu erzeugen.
Gut, die entsprechende Öffentlichkeit, aber Öffentlichkeit erzeugen, das ist immer wichtig. Herr Ressmann, ich würde jetzt hier kurz, weil wir ja hier immer auch nicht so viel Text machen, ich würde jetzt kurz einen Song spielen von One Republic, einer US-amerikanischen Rockband, I Ain't Worried. Ja, und das war One Republic mit I Ain't Worried. Und wie schon gesagt, wir haben gerade ein sehr ernstes Thema hier, nämlich der Krieg in der Ukraine, der am morgigen Tag schon ganze 4 Monate geht, also ganze 4 Monate. Lang ist das schon, seitdem wir uns damit also herumschlagen müssen, und es gibt immer nur Schreckensnachrichten. Mittlerweile plätschert auch das Wasser wieder im Bundesgesetzblatt. Also gestern kamen ganz schön viele Gesetze raus, sozusagen auch die Abschaffung der Sanktionen vom Jobcenter. Wahrscheinlich ist das auch die Verzögerung und dieser Berg, der jetzt kommt, ist geschuldet gewesen, dass auch Herr Scholz, unser Bundeskanzler, in der Ukraine war. Ich habe jetzt hier den Herrn Ressmann in der Leitung und möchte nochmal mit ihm kurz nochmal das Thema, das heikle Thema Waffenlieferungen ansprechen. Es ist ja auch, gestern hat sich auch Frau Lambrecht, Verteidigungsministerin, dazu geäußert. Herr Ressmann, nach der Offenlegung der gelieferten Waffen, was würden Sie denn als ehemaliger Pazifist, wie ich Sie auch kenne, als Veranstalter eines Friedensfestes auf dem Hambacher Schloss, was würden Sie denn generell sagen, dass prinzipiell überhaupt Waffen geliefert werden durch Deutschland jetzt in den Konflikt Ukraine-Russland?
Also Pazifist war ich eigentlich nie, nur ich habe in den 80ern und 90ern des letzten Jahrhunderts, eigentlich bis zum Angriff auf Putin Russlands auf die Ukraine nicht für möglich gehalten, dass es Krieg geben kann und Krieg keine Lösung sein kann. Das gilt nach wie vor. Wenn es jetzt aber so weit gekommen ist, dass die Putin Russland in einer Manier, wie es die einen an den Überfall Hitlers auf Polen erinnert, jetzt in der Ukraine einfällt, gibt es keine Alternative zu Waffenlieferungen, weil zunächst mal ist eine militärische Lage herzustellen, die es der Ukraine verhandelt, selbstbestimmt in einen Friedensprozess mit Russland einzutreten. Aber so weit sind wir bei weitem noch nicht. Also deswegen war auch die Veröffentlichung der Liste, die Deutschland bis jetzt an Waffen publiziert hat, überfällig.
Genau, also die publizierte Liste an Waffen. Und ich ich war heute Nachmittag wieder in Kreuzberg, hatte ich eine kurze Pause gemacht in einem Straßencafé, was eben die Leute, ich sage jetzt nicht der gemeine Mann, aber wie eben die Bevölkerung spricht, da sagt dann der eine zum anderen, ja, und dann kommt irgendwann noch der dritte Weltkrieg. Also sehen Sie es denn als Gefahr an mit den Waffen, die man momentan als Deutschland liefert, dass das der richtige Kurs ist? Oder also sollte man da sich ein bisschen zurückhalten oder vielleicht sogar doch noch mehr Unterstützung leisten?
Also die Gefahr des Dritten Weltkrieges bestand immer. Es gab allein drei zu Zeiten des Kalten Krieges, also als es die Sowjetunion noch gab, 3 Ereignisse, wo es nur durch Zufall nicht zum atomaren Schlag gekommen ist, allein aus technischen Fehlverhaltensgründen. Also der Ukraine-Krieg wird, da bin ich überzeugt davon, nicht zum Dritten Weltkrieg führen, den müsste Russland, Putin Russland auslösen und in der Gefahr, sich selbst zu vernichten. Aber genau das Gegenteil ist ja Gefahr, ist ja das Wollen von Putin Russland, eben Putin selbst wie Peter der Große in die Geschichte einzugehen. Und das erreicht man nicht, indem man die Welt vernichtet. Also meine Angst vor der putinschen Rhetorik ist da sehr eingegrenzt und wir müssen uns im Rahmen des Völkerrechts, wir sind nicht Kriegspartei, aber wir müssen ganz deutlich als westliche Länder die Ukraine militärisch unterstützen. Das ist nach Völkerrecht auch möglich. Und schwere Waffen sind jetzt dringend erforderlich, um die Vorteile, die die russische Armee durch die Massierung im Osten, was Reichweite anbelangt hat, zu kompensieren und Russland ganz klar zu machen, Krieg ist keine Lösung und Krieg löst auch keine Probleme.
Das kann man definitiv so unterstreichen. Ich glaube, das würden bestimmt 99,9% der Weltbevölkerung so sehen. Sie hatten ja jetzt in Media Dialog, hatte ich eine Folge mir heute Morgen noch angeguckt, da hatten Sie ja auch über die Symbolik gesprochen. Ja, zum Beispiel Putin, wenn er sich inszeniert medial, dann ist er meistens an einem großen Holztisch oder und dann im Hintergrund so ein uraltes Telefon. Also sprich, dass das auch eine Symbolik ist. Hier, ich bin die alte Welt, die alte Macht und vielleicht auch sozusagen, naja, hier wir handeln noch so, wie es eben vor 100 Jahren war, machen einen Krieg, wie er vor 100 Jahren war und wir kämpfen gegen die Moderne. Glauben Sie denn auch, dass das ein bisschen so der Hintergrund sein könnte, dass es vielleicht nicht nur um Donetsk und Luhansk geht, sondern dass Putin auch der Weltbevölkerung zeigen möchte, also um was es geht, dass es um Werte letztendlich geht und die europäischen Werte, die der EU, die sich so weit von russischen Werten beziehungsweise auch von der ukrainischen, teilweise auch von ukrainischen Werten unterscheiden. Ich sage jetzt mal gerade auch, was Demokratie, was Verwaltungsverfahren anbelangt.
Also ich meine, Putin, Russland hat sich in eine Diktatur verwandelt, die zunehmend deutlicher faschistische Züge zeigt. Nationalismus gepaart mit Aggression nach außen, Chauvinismus, also die Russen, die sich als besser fühlen als der Rest der Welt und vor allen Dingen, dass eine kleine Oligarchenschicht über den großen Teil des Reichtums des Landes verfügt, während die breite Bevölkerung sehr unter sehr, sehr schwierigen materiellen Bedingungen lebt. Russland hat die russische Volkswirtschaft ist wenig größer als die Spaniens. Wenn man sich das mal vor Augen hält, zeigt sich, wenn man dann diese Yachten sieht, wer da wen angreift und welche Werte da gegen die Demokratie arbeiten, weil auch massive ökonomische Interessen da hinten dran stehen. Und all dies zusammengenommen ist es erforderlich, diese neue Ukraine, diese nach Westen wollende Ukraine, die jungen Leute in der Ukraine, die im europäischen Modell ihre Zukunft sehen, die zu unterstützen und dieses Land dabei zu unterstützen als Alternative zu diesem System Putins in Russland helfen und aufzubauen und die entsprechende Unterstützung zu liefern. Und deswegen war das heute ein ganz toller und ganz wichtiger Tag für die Ukraine. Aber das wird eine harte Arbeit in Richtung EU werden.
Das wird es sicherlich werden. Sie sprachen ja auch gerade an Ihren Wahlaufenthaltsort in Spanien. Wenn man das kennt und wenn man sich ein bisschen auch mit der Ökonomie von EU-Staaten beschäftigt, auch gerade was so Titel wie Exportweltmeister oder die exportierenden Nationen betrifft oder so, da weiß man ja, dass da Spanien jetzt zwar von der Bevölkerung, ich glaube 40 Millionen, ganz schön groß, auch im Verhältnis zu anderen, aber die Wirtschaftsleistung, da sind ja doch einige noch viel, viel stärkere Player und wenn im Endeffekt so, dann braucht Russland sich nicht inszenieren, als ob sie hier die große Wirtschaftsmacht sind, auch wenn einige ein paar Yachten haben. Herr Reitzmann, wie schätzen Sie das denn überhaupt noch ein, der Krieg? Also wenn Russland irgendwie denkt, es könnte irgendwas gewinnen, denken Sie denn, es gibt noch, also dass Russland überhaupt in der Lage ist, und dass etwas zu gewinnen, dass es überhaupt etwas zu gewinnen gibt? Oder denken Sie, es ist wirklich nur Symbolpolitik?
Naja, Symbolpolitik ist es nicht. Der Donbass wird zusammengeschossen. Die Ukraine soll im Kern getroffen werden, auch kulturell. Dass das ein auch kultureller Genozid ist, die kulturelle Identität der Ukraine auszulöschen. Das ist der Versuch, dieses System, was ja auch auf der Carbonwirtschaft, auch das darf man ja nicht vergessen, auf Öl, auf Gas, auf sozusagen alten Energien basiert, zu stabilisieren. Und das wird sicherlich nicht gelingen. Und Russland wird diesen Krieg unabhängig vom Gebietsgewinnen als Nation wird aus diesem Krieg stark geschwächt hervorgehen. Da bin ich überzeugt davon. Dieser Krieg ist für Russland nicht zu gewinnen, war es aber nie und war eigentlich bereits verloren, als die ersten russischen Panzer in der Ukraine rollten.
Ja, genau. Ich hatte hier bei Alex Berlin gerade vor 2 Wochen mit der Medienassistentin ein Gespräch, die auch gesagt hat, naja, wenn man sich das früher wurde, das in der Schule noch gelernt, wenn man sich mal anguckt, welche Bodenschätze da eigentlich in der Ukraine sind und welche auch in Russland sind, dann wird es auch aus ökonomischer Sicht verständlich, dass da der ein oder andere sagt, also hier, da möchten wir den Zugang haben. Und man sieht es auch gerade an der Wirtschaftsfrage, es bestehen durchaus Abhängigkeiten, was Bodenschätze betrifft. Das ist auch eine Frage, die vielleicht im Diskurs manchmal auch hierzulande ganz schön untergeht. Also wenn hier das größte Drama ist, wenn mal irgendwo das Internet nicht mehr geht. Aber es gibt ja wirklich noch die harten Bodenschätze, die harte Essenz, die eben nun mal auf einem nationalen Boden sind. Und ich glaube, das ist sicherlich auch ein Grund, um Zugang zu solchen Bodenschätzen zu haben oder solche nicht zu verlieren, oder?
Ja, natürlich. Der Donbass ist sehr wichtig für die als Wirtschaftskraft sehr wichtig. Das Asowsche Meer, die geteilte Krise zeigt das ja jetzt, dass Russland sogar noch nicht mal, oder Putin-Russland, betone ich ja immer wieder, nicht davor zurückschreckt, auf den Hunger als Waffe einzusetzen. Und da geht es natürlich auch, es ist auch ein Kampf um Ressourcen. Aber ich glaube, dass die Ukraine und auch gerade die Ukrainerinnen und Ukrainer sich Russland derartig vehement entgegenstellen, dass das alles langfristig nicht und auch mittelfristig bereits nicht funktionieren wird, selbst in den jetzt von Russland okkupierten Gebieten.
Herr Ressmann, ich bedanke mich für diese vielen Einblicke jetzt auch zur Ökonomie. Ich würde sagen, wir machen weiter mit unserem Plan, dass wir gleich noch um das wichtige Thema Flüchtlinge sprechen. Da ist momentan auch viel, viel mehr als in Bewegung, als es 2015 war, also gefühlt und auch zahlenmäßig. Was man hier, also hier natürlich in Berlin ist ein besonderer Kristallisationspunkt. Ich bekomme hier gerade wieder das Signal, wir sollten kurz wieder einen Song spielen. Das machen wir gerne. Das Update, Neues aus Musik und Politik hier auf 91.0 Alex Berlin. Ich habe hier einen Gesprächspartner in der Leitung, den Wolfgang Ressmann, Vorsitzender des Bundesverbands Bürgermedien. Ich frage ihn jetzt mal eine Frage, die ich wahrscheinlich eher an Sunshine Live stellen sollte, den ein Vierteljahrhundert-Jubiläum feiernden Lokalcenter, mittlerweile Nationalcenter Sunshine Live in Schwetzingen bei Ludwigshafen. Aber ich frage jetzt trotzdem mal Herrn Ressmann. Herr Ressmann, wissen Sie, was House Sound und was Lunax bedeutet? So rum.
Nein, das werden Sie mir jetzt aber ausführlich erläutern.
Genau, das war, Sie haben gerade eben das letzte Lied, das hier eingespielt wurde, weil bei Alex spielen wir ja immer hier die Top-Charts. Sie erinnern sich sicher an unsere Jahrestagung vom Bundesverband Bürgermedien in Berlin, wo wir auch da mit der Musikwirtschaft gesprochen haben, dass wir in Zukunft auch immer das Neueste vom Neuesten immer sofort hier auf dem Plattenteller, auf dem DJ-Pult bekommen wollen, beziehungsweise in unseren Sendern, weil wir jetzt sind ja wirklich up-to-date. Also immer mal gespannt, was da noch rauskommt, aber jedenfalls, das war jetzt ein kleiner Vorgeschmack und ich löse es auf. Das Lied, das wir gerade gehört haben, dass es von energischen Bassrhythmen geprägt ist. Das konnte ich hier vernehmen, weil auch ich kam fast hier im Studio in eine kleine Tanzhaltung. Ich meine, es hat hier fast 40 Grad. Aber ja, das ist das Kennzeichen von Slap House. Also es sind energische Bassrhythmen kombiniert mit Jamming House Music. Und Lunax, was ich Sie eben noch gefragt habe, das ist der Bezeichnung einer neuesten DJN. Aus Hamburg ist sie 19 Jahre, ist sie alt, das war eben die Interpretin und Autorin des Songs I Like, weil es ja immer so, wenn so eine neue Gattung wie Slap House rauskommt, dann gibt es da gleich ganz viele DJs und DJNs, die sich darum versammeln. So ist es, so einfach.
Prima, danke schön.
Ja. Bitte. Ja, jetzt haben wir wieder beide was dazugelernt, aber wir wollen ja jetzt wirklich nochmal über eine wichtige Sache sprechen, nämlich ich habe es hier gerade vor mir sogar auf dem Handy hier aufgerufen. Der Weltflüchtlingstag war am Montag und Sie bzw. Media Dialog TV mit der Moderatorin Lena Kronberger hatten auch ein Interview geführt mit dem Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, Herr Peter Ruhenstroth-Bauer. Auch gerade, es heißt in der Pressemitteilung dazu, es sei die größte Flüchtlingswelle seit dem Zweiten Weltkrieg, was zahlenmäßig auch stimmt, und dass es auch eine Willkommenskultur gäbe, die es so in der Vergangenheit, wenn man sich da erinnert, auch an gewisse Vorkommnisse noch nicht gegeben hätte. Ist das denn so die einhellige Meinung von Experten, dass wir momentan wirklich eine super Welle der Solidarität und der Willkommenskultur haben?
Also ich meine, den ukrainischen Flüchtlingen wird sehr aktiv von der Zivilgesellschaft auch geholfen. Aber es geht natürlich auch um die anderen Flüchtlinge. Es geht darum, dass wir Flucht und Vertreibung inklusive Folgen der Klimakatastrophe ja gemeinsam sehen müssen und dass wir über die ukrainischen Flüchtlinge hinaus die anderen in Not geratenen Menschen, die in Europa Hilfe suchen, natürlich nicht vergessen dürfen. Das ist eine der Kernaussagen gewesen und deswegen beteiligt sich auch ja der Bundesverband Bürgermedien einmal im Jahr an dieser am UNO am Weltflüchtlingstag der UN, und darauf hinzuweisen, war dies Jahr auch ganz besonders, dass es eben um die ukrainischen Flüchtlinge, die konkrete Hilfestellung, aber auch um die vielen anderen Menschen, die auf der Welt auf der Flucht sind, dass die Unterstützung gebrauchen. Und wir haben 100 Millionen Menschen, die zurzeit weltweit ihre Heimat verlassen müssen. Das ist eine gewaltige Zahl, das ist die größte Zahl bislang, und das dürfen wir auch nicht aus den Augen verlieren.
Ja, klar, in Berlin hier wird alles Mögliche getan. Ich erlebe es ja täglich, wie hier auch versucht wird, die Leute zu integrieren, und man sieht es auch, gerade in den Verkehrsmitteln im Supermarkt, es wird vielerorts ukrainisch gesprochen, auch wo ich letzte Woche auch in ländlicheren Gegenden in Baden-Württemberg unterwegs war. Also ich kann ja sagen, wo ich war. Ich war in Rieden bei Schwäbisch Hall in einem Freibad. Also sprich, das ist totale ländliche Gegend. Da waren einerseits Flüchtlinge, die ich jetzt verorten würde, dass sie vor einigen Jahren damals aus dem Syrien-Konflikt oder so gekommen sind nach Deutschland. Dann auch, aber auch, man hörte dann überall am Imbiss, im Freibad etc. die ukrainischen Stimmen. Also die Leute sind unter uns. Denken Sie denn, dass da wirklich überall die Konzepte bestehen, auch durch die Flüchtlingskrise von ein paar Jahren, dass auch kleinere Kommunen da jetzt nur noch die Schublade aufmachen müssen und dann praktisch gleich eine Lösung haben, um diese Leute auch willkommen zu heißen? Weil ich meine, zum Willkommen gehört ja immer nicht nur am Rand von einem Ort, wie man es vielleicht in den 80er gemacht hat, so ein kleines Gebäude, wo die untergebracht werden, sondern da gehört ja wirklich die Vollintegration in Schulen, in Arbeit, dann auch ins öffentliche Leben, und letztlich muss es ja der Raum auch hergeben, also dass dort noch Leute aufgenommen werden. Sehen Sie denn da Verbesserungen zu vor ein paar Jahren?
Also ich glaube, dass eins vergleichbar war, das war die Situation in den jugoslawischen Bürgerkriegen in den 90er Jahren, wo auch sehr viele Kriegsflüchtlinge zu uns gekommen sind, nach Europa und nach Deutschland. Sehr viele sind dann auch wieder zurückgegangen. Jetzt geht es bei den ukrainischen, bei vielen ukrainischen Flüchtlingen, und es sind ja auch überwiegend Frauen und Kinder, darum, ihnen kurzfristig zu helfen, den Kindern die Möglichkeit zu geben, natürlich hier ihren Unterricht weiterzugeben. Ich gehe aber davon aus, dass viele, und das tun ja bereits auch viele, in die Ukraine zurückkehren nach einem Waffenstillstand oder nachdem keine Bomben mehr fallen, werden das auch sicherlich mehr sein. Und dann ist es natürlich auch eine große Chance, Deutschland und die Ukraine näher zu bringen, durch diese Verstärkung der Kontakte. Also ich bin da verhalten optimistisch, dass trotz der schlimmen Ereignisse und trotz der schlimmen Schicksale unterm Strich das auch eine sehr gute Impulse für die Vertiefung deutsch-ukrainischer Freundschaft bedeuten kann. Und es darf eben nur nicht dazu führen, dass man meint, alle anderen Flüchtlinge jetzt aus den Augen verlieren zu können und dass da keine Hilfe mehr nötig ist. Das Gegenteil ist der Fall, wie die Getreidekrise zeigt, die ja auch im Zuge der des Ukraine-Krieges und des durch Russland bewusst als Waffe eingesetzt wird. Also wir haben auch im Flüchtlingsbereich viel zu tun, das gilt für die Ukraine, aber auch weltweit.
Ja, natürlich. Und ich sage mal, so eine gute Brücke, die jetzt praktisch ja im Entstehen ist oder eine Hand, die gereicht wird, ist ja jetzt heute praktisch beschlossen worden mit der Bereitung des Weges zum EU-Beitritt der Ukraine. Ich meine, in der Ukraine gibt es sicherlich dann auch noch Dinge zu tun, also auch Hausaufgaben, die Ukraine zu machen hat, sprich, damit sie auch unsere europäischen Werte teilen. Wie geht es denn jetzt aktuell mit dem Projekt Media Dialog weiter? Sind Sie da jetzt momentan in Spanien verortet oder bestehen da jetzt auch weitere Pläne zu weiteren Kooperationen?
Ja, also die weiteren Pläne sind, wir begleiten natürlich den alles, was aus dem Netzwerk heraus mit dem Krieg zusammenhängt, also mit Fernsehgesprächen, die dann auch in Bürgermedien gezeigt werden, die auf dem YouTube-Kanal veröffentlicht werden, mit Artikeln jetzt heute, mit der, dass wir uns an dieser Kampagne kauft ukrainische Waren beteiligen, dass wir mit anderen zusammenarbeiten. Und dann hoffe ich, dass wir, da haben wir zumindest schon erste Gespräche geführt, dass wir dann nach dem Waffenstillstand auch mal alle Projektteilnehmer, also unsere Organisatoren, dann mal eine Woche nach Deutschland holen, um darüber zu reden, wie es denn nach diesen schrecklichen Kriegsereignissen weitergehen kann mit unserem Dialog, mit unserem Projekt und auch weitergehen muss. Aber man kann das, weil wir werden ja auch mit dem Media-Dialog-Projekt nach diesen schrecklichen Kriegsereignissen und diesen ganzen weltpolitischen Verschiebungen, die damit einhergehen, nicht einfach zur Tagesordnung übergehen können. Aber das Netzwerk, wir haben zu allen Kontakt, das Netzwerk hält und vor allen Dingen das Netzwerk arbeitet in Solidarität. Durchaus auch zwischen Ländern, die unterschiedliche, die auch im Osten nicht unbedingt immer Seite an Seite agieren.
Ja, Solidarität ist ein wichtiges Stichwort. Reißmann, ich hoffe, ich habe Sie jetzt nicht in der Siesta gestört oder war es in Ordnung, dass ich Sie gerade kurz rausgebimmelt habe?
Das war wunderbar und dass ich gleich unsere Tagungsergebnisse von heute weitergeben konnte. Vielen Dank, Herr Krischer, nach Berlin.
Auch vielen Dank, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen und nicht allzu heißen Abend in Cordoba, vielleicht auch noch in der Bar mit ein oder anderen Partnern vom Projekt